sind wir nach Wien gezogen und ich war dann leitender Pastor einer Gemeinde in Wien. Und in dieser Gemeinde gab es, damals weiß ich es nicht mehr genau, aber Jahre bald darauf haben wir mal zusammengezählt, wie viele Nationalitäten wir in der Gemeinde haben und sind auf 50 gekommen. Und für mich war das faszinierend. Hier in der Schweiz, in der Gemeinde hier im Bischofszell, damals Chorherrenhof, da waren Schweizer. Ein Häuberter Deutscher vielleicht. Vielleicht mal ein Italiener und dann was hat es sich. Aber jetzt dort muss ich lernen, wenn ich mit jemandem aus Indien rede oder aus Afghanistan oder aus China oder aus Holland, dass ich berücksichtigen musste, woher diese Menschen kommen, um mit ihnen ein konstruktives Gespräch zu führen. Vor allem auch sie zu mir, wenn sie mit mir redeten, dass ich verlangsamen musste und nachfragen, siehst du das jetzt auch so, wie ich das gesagt habe? Sehr spannende Begegnungen. Und mir ist bewusst, dass unsere Welt, in der wir jetzt leben, schon so eine Welt geworden ist, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Wir haben so viel unterschiedliche Kulturen um uns herum, auch hier in Bischofszell. Du musst nicht weit gehen, zwei Häuser weiter, und wenn du Zeit nimmst für diese Menschen, dann merkst, die denken anders als ich. Und so ein Spannungsfeld, in so ein ähnliches Spannungsfeld möchte ich in meiner Predigt heute hineinsteppen, nämlich der Schauplatz ist Antiochia. Das ist eine Stadt etwa 50 Kilometer nördlich von Jerusalem. Möglicherweise ums Jahr 40 nach Christus, plus minus, weil in dieser Stadt nach der Verfolgung von Stephanus eine Gemeinde entstanden ist. Die Verfolgung von Stephanus in Jerusalem hat die Juden vertrieben, also die christlichen Juden oder die Juden-Christen, heute nennen wir sie messianische Juden, vertrieben in alle Welt, also das war damals die römische Welt. Und die Juden, die vertrieben worden sind, die haben kulturell sehr eng gedacht, weil die haben nur wieder mit Juden geredet. Wo immer sie hinkamen, sie haben nicht mit anderen geredet, nur mit Juden. Sie wollten nur Juden ansprechen. Außer in Antiochia. Dort gab es einige, die hatten den Mut, auch andere, also Griechen, Hellenisten, griechisch geprägte Juden, anzusprechen. Und so wurde in dieser Stadt Antiochia entstand, wie auch anderswo, auch wie entstand eine Gemeinde. Und eine Gemeinde, die sehr stark wuchs. Und Jerusalem war ja so der Hauptsitz von dieser neuen judenchristlichen Bewegung, die ausgelöst wurde durch Jesus. Und dort saßen auch die so die gestandenen Leiter, Petrus, Jakobus, Johannes und andere. Und als die Männer hörten, dass in Antiochia gar nicht so weit weg eine Gemeinde entstanden ist, wo auch Heiden und Hellenisten zum Glauben gekommen sind, dann dachten sie, das geht nicht. Das geht nicht. Muss man Ordnung machen. Und dann dachten sie, wen schicken wir dahin? Und haben wahrscheinlich, hat irgendeiner gedacht, ums Himmels Willen, da dürfen wir nicht jemand hinschicken, der nur Juden sieht, sondern der ein bisschen mehr sieht. Wer ist das? Barnabas. Die hatten einen Mann dort, der hieß Barnabas. Oder dem sagten sie auch Barnabas, er hatte auch noch einen anderen Namen. Und der war ein ganz cooler, spezieller Mensch. Ein Mensch, der sehr weit war in seinem Herzen und der auch mit Gott in einer Beziehung stand, die unglaublich inspirierend war. Andere sicher auch, aber er auch. Den haben sie geschickt. Der Mann geht los und sieht in Antiochia, wow, das sind Heiden, die sind ja so gläubig wie ich. Das sind Hellenisten, wo wir Juden denken, wie kann man nur jüdisch und griechisch mischen. Aber die sind so gläubig wie ich, die lieben Jesus. Und der war so berührt von dem, was er hier sieht, dass er Vollgas gab und noch geholfen hat, dass die Gemeinde noch mehr gewachsen ist und noch neue Menschen dazugekommen sind. Er hat Menschen zur Bekehrung geführt zu Jesus, die keine Juden waren. Und innerlich, wenn er sowas gemacht hat, muss er sicherlich ein Spannungsfeld gehabt haben und gedacht haben, wenn der Petrus sehen würde, was ich jetzt gerade mache, der wird schimpfen mit mir. Petrus geht vielleicht noch, aber der Jakobus, bei dem ginge das nicht. Und so nach einer Weile sehr erfolgreicher Zeit in Antiochien wusste er, ich schaffe das nicht. Hier sind Hunderte von Menschen, möglicherweise mehrere Hunderte, und ich schaffe das nicht. Ich brauche Hilfe. Wo hole ich Hilfe her? Von Jerusalem? Nein, das geht nicht. Da ist diese kulturelle Gap viel zu groß. Ich weiß, wer mir helfen könnte. Saulus. Irgendwie hat er über die letzten Jahre immer einen Kontakt gehabt zu diesem Strange Man, Saulus. Und er geht und sucht diesen Mann auf und findet ihn in Tarsus, da ist er nämlich ursprünglich her, und sagt zu ihm, hey, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe in Antiochien. Und das ist eine Multikulti-Gemeinde, nicht so wie in Jerusalem und sonst überall. Konstantinopel, in Alexandria, in weiß ich wo. In Kleinasien. Nein, das ist eine andere Gemeinde, das ist eine Multikulti-Gemeinde. Und ich liebe das, aber ich brauche Hilfe, aber ich finde keinen. Du bist der Mann. Ja? Und so ging der dahin. Und jetzt müssen wir einen Szenenwechsel machen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, was ich jetzt da heute alles mache mit euch. Und wenn ihr die Bibeln dabei habt oder du sie vielleicht hast eine auf dem, nicht, hast keine, dann könnt ihr gerne in Galater 1, 15 bis 2, 1 mal aufschlagen. Ich lese es euch dann gleich vor. Aber ich erkläre euch kurz vorher die Geschichte von diesem Saulus. Denn zu dieser Zeit, wo das passiert ist, war Saulus sicher schon 15 oder 20 Jahre Christ. Aber man wusste nicht, wo er ist. Weil er hat sich bekehrt und dann wurde er ganz wild. Der hat Sachen gemacht, die haben Schwierigkeiten gebracht. Kommt dann noch drauf hin. Und dann ist er wie untergetaucht. Viele Jahre. Und die Bibel sagt uns nicht wirklich, was er da gemacht hat. Er selbst gibt nur einen ganz kurzen Einblick hier in Galater. Und das lese ich uns vor. Er sagte, als es aber Gott wohlgefiel, Galater 1, 15, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert hat und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, also mit Menschen. Ich ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern, und jetzt kommen Antworten auf diese Frage, wo bist du dann gewesen, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Danach, 3 Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas, also den Petrus, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln sah ich keinen außer Jakobus, des Herrn Bruder. Was ich euch schreibe, siehe, Gott weiß es, ich lüge nicht. Danach kam ich in die Länder Syrien und Kilikien. Ich war aber unbekannt von Angesicht den Gemeinden Christi in Judäa. Sie hatten nur gehört, der uns einst verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er einst selbst zu zerstören suchte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Danach, 14 Jahre später, zog ich hinauf, abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich versuche jetzt in diese 14 oder auch weniger Jahre, mindestens 12, wo wir nicht genau wissen, was er gemacht hat, da ein bisschen Licht hineinzuwerfen. Und dazu half mir ein Buch von 2 Pauluskennern, von einem Martin Hengel und einer Anna-Marie Schwemer. Das Buch heißt Paulus zwischen Damaskus und Antiochien. Und dieses Buch half mir, ein besseres Verständnis für die Frage, Saulus, wo warst du denn? Was hast du gemacht in diesen vielen Jahren? Wie war das in Arabien, Damaskus, Syrien, Kilikien? Kilikien wird auch manchmal übersetzt mit Zilizien. Weil wir wissen ja von dir in der Bibel, du kamst von Tarsus. Dann wurdest du Pharisäer, Frischling. Und warst begeistert fürs Judentum. Und dann kam dieser Jesus. Und das hat dich gestresst. Und dann ist dieser Jesus gestorben am Kreuz. Und dann hat man den Stephanus gesteinigt. Und ich war dabei. Du warst dabei. Du hast dich gefreut, dass man endlich diesen Jesus-Freaks den Riegel schiebt. Und nachdem Stephanus getötet wurde, dachtest du, jetzt gehe ich nach Damaskus und mach Ordnung und räum auf mit den Christen. Dein Hass war so groß gegen diese Christen, dass nur einer dich stoppen konnte. Das ist Jesus selber. Und davon lesen wir dann. Du kamst wie ein Feuer und hast ihn vom Tier, auf dem du geritten bist, heruntergeholt. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, 9, ich erzähle jetzt das ein bisschen, verkürze es damit. Du warst blind von dem Licht. Und dort in Damaskus hat ein ganz einfacher Gläubiger für dich gebetet. Und du konntest wieder sehen. Dann hast du dich taufen lassen von den Christen dort. Und du wurdest erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und darauf warst du schon in der Synagoge. Und dort hast du gepredigt wie ein Weltmeister. Wir waren dort und dachten, boah, wie der predigt. Und das dauerte nur 2, 3 Tage. Dann waren die dort, die ihm zugehört haben. So crazy über diesen Saulus, dass sie ihn umbringen wollten. Und wer musste ihn retten? Die Christen, die er umbringen wollte. Die lassen ihn außen runter und er flieht nach Jerusalem. Und was passiert dort? Genau das Gleiche. Er wieder in die Synagoge. Wieder gepredigt wie ein Irrer, unglaublich dominant. Das Spiel wiederholte sich und die Christen von Jerusalem mussten dem Saulus wieder helfen zur Flucht. Und er flieht nach Caesarea, Tarsus. Und wo das dann passiert ist, heißt es in der Apostelgeschichte 9,31, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Dieser Vers, wir denken, wow, was war das für ein Problem, was die da hatten? Saulus war das Problem. Dieser oberextreme Evangelist, der so viel Stunk machte, dass man ihm helfen musste, abzuhauen. Das klingt für euch jetzt vielleicht, ihr denkt, Walter, was sagst du da über den Saulus? Ja, diese Zeit des Saulus war sehr kurz und dann taucht er ab. Und er sagt, er war bei den Arabern, bei den Hellenisten, in Syrien. Was waren das für Gebiete? Diese beiden Historiker, biblischen Historiker, haben mir geholfen und ich hoffe, ich kann auch euch ein bisschen erwärmen mit dem, was jetzt passiert ist in diesen nächsten 12 Jahren, möglicherweise passiert ist. Weil wir wissen es ja nicht genau. Wir kennen nur diese Orte. die nennt er ja selber. Aber die beiden Historiker haben sich die Mühe genommen, diese Orte zu verstehen, kulturell, und zu erklären, was da passiert ist. Und ich gehe auf die drei ein. Ich sehe keine Uhr. Wo gibt es hier eine Uhr? Habe ich noch ein bisschen Zeit? Das eine sind, er ging zu den Arabern. Das ist so heutiges Jordanien. Da wohnten damals die Nabatäer, ein ziemlich großes Volk. Das waren die Nachkommen von Ismael. Dort wohnten auch die Idumäer, die Nachkommen von Esau. Und die Ammoniter und Moabiter, die Nachkommen von Lot. Die waren alle die nächsten Nachbarn vom Kernland Israel, Eretz Israel. Und in diesen Ländern der Nabatäer gab es Synagogen für die Juden. Die wurden gerne besucht von den Juden. Und die Juden, die sich dort versammelt, erinnerten sich gerne an ihre gemeinsame Vergangenheit mit den Juden. Vater Abraham, die alten Geschichten. Und das verbindet sie ja auch, Ismael, mit den Juden. Nur aus der Sicht der Juden waren das keine richtigen Juden, sondern die vermischten das jüdische Leben mit ihren Religionen, in denen sie drin waren. Und deshalb haben Jerusalemer, jüdischen Juden, haben sie nicht wirklich akzeptiert. Und jetzt kommt der Saulus in so ein Gebiet, wo solche arabische Juden sind. Lernt sie kennen, versteht, wie es ihnen geht, versteht ihre Geschichte, verbringt Zeit mit ihnen, geht in die Synagogen. Das hat er vorher gemacht und nach diesen 14 Jahren. Geht in die Synagogen, predigt das Evangelium von Jesus, von dem er ja tief beeindruckt war. Das lesen wir später. Und jüdische Araber bekehren sich und werden Christen. Und Saulus akzeptiert das. Das hätten andere in Jerusalem wahrscheinlich, die hätten das gar nicht gemacht, die wären da gar nicht hin. Das heißt, es wurden Araber Christen. Da kann man dann nicht sagen, das seien messianische Juden, sondern da müsste man sagen, das sind messianische Araberjuden, aber das waren Christen. Das waren Christen aus der Sicht von Saulus. Gehen wir an den nächsten Schauplatz, Damaskus. Damaskus, eine uralte, riesige Stadt. Eine der ältesten Städte der Welt. Dort sprach man Aramäisch, das war die Sprache, die Jesus geredet hat, die Alltagssprache, und es war arabisches Gebiet. Hier gab es viele Juden und mehrere Synagogen. Und Herodes hatte sogar jüdische Juden dorthin geschickt, eine Militärkolonie, um den Handelsweg nach Afrika zu sichern. Und dort gab es viele Hellenisten, die sympathisierten mit den Juden. Die gingen in die Synagoge. Und dort fand stießen sie damals auf Saulus. Und Saulus predigte ihnen das Evangelium. Und diese Juden, wir lesen manchmal im Neuen Testament von gottesfürchtigen Griechen, das waren eben solche hellenistischen Juden, die gottesfürchtig wurden. Aber sie wurden nicht Juden. Sie haben sich nicht beschneiden lassen, die Männer. Und die Frauen, die mussten sich nicht. Also es war eh easy. Von solchen Frauen lesen wir manchmal in der Bibel. Jetzt erlebt der Saulus, dass sich solche Menschen bekehren. Er lernt, er versteht, aus welcher Kultur sie kommen. Er versteht, dass die sich richtig bekehrt haben zu Jesus. Und er freut sich. Und wo er wegging, waren da Christen, die in einer hellenistischen Kultur lebten. Letzter Schauplatz, Tarsus. Tarsus, die Stadt, von der er herkommt. Was war das für eine Stadt? Sie stand zwischen dem jüdischen Kernland und dem Taurusgebirge. Und die Stadt Taurus, da waren viele Hellenisten. Es war eine Wirtschaftsmetropole. Man könnte sagen, es war Zürich von der Schweiz oder New York oder China, was ist dort? Irgendeine der großen Handelsstädte. Das war Tarsus. Dort begegnete Saulus solchen modernen Menschen in dieser Metropole, wo sich alles Mögliche miteinander vermischte. Predigte das Evangelium wieder in den Synagogen und erlebte, wie Tarsus-Menschen zu Jesus kamen. Und das hat er sicher 12 Jahre lang so gemacht. Und kaum jemand hatte sich um ihn gekümmert, außer wahrscheinlich Barnabas. Jetzt gehen wir wieder zurück nach Antiochia. Könnt ihr mit mir da diese Sprünge machen? Jetzt gehen wir wieder zurück nach Antiochia. Barnabas braucht dringend Hilfe und geht nach Tarsus, um sich den Saulus zu holen. Der hat immer noch Saulus geheißen. Und holt ihn. Und nimmt ihn mit nach Antiochia. Und die beiden machen eine super Arbeit. Das geht nur weiter dort. Saulus hatte keine Mühe mit diesen unterschiedlichen Kulturen, die hier waren. Er kannte das. Barnabas war offen dafür und die haben nur Gas gegeben und haben Gemeinde weitergebaut und erfolgreich weitergeleitet. Diese Personalentscheidung von Barnabas, sich den Saulus zu holen, war aus meiner Sicht eine der besten Personalentscheidungen im Neuen Testament. Weil ich glaube, diese Entscheidung hat auch verhindert, dass das Spannungsfeld zwischen Jerusalem, dem konservativen Jerusalem und den Reformergemeinden wie Antioche, dass es da keinen Bruch gab. Weil Saulus wusste, beides ist legitim. Wir müssen nicht alle konservative Juden sein, die Christen werden. Und von dort weg ist die Weltmission losgegangen. gut, jetzt stoppe ich mal hier mit diesen Gedanken und versuche jetzt die Brücke ins Heute zu schlagen. Wie gehen wir Christen heute mit kulturellen Unterschieden um? Wenn ich jetzt an Jeremy, gell, und Hannah denke, mit einer Mutter aus Bischofszell. Und ihr zwei seid jetzt hier, um zu arbeiten oder was ich zu machen, auf jeden Fall auch Deutsch zu lernen, noch besser. Dann kommt ihr, obwohl ihr eine Bischofszeller Mutter habt, kommt ihr in eine Gegend, wo ihr denkt, alles anders als in Indien. Verkehr ist anders, die Menschen sind anders, andere Farbe, die reden anders, die arbeiten an, alles ist anders. Für euch ist das, muss das ein Stress sein. Boah, verstehe ich die je hier? Eben eine andere Kultur. Und uns geht es vielleicht genauso. Wir denken, aha, woher kommt ihr? Ah, aus Indien, okay. Gutes Essen, Curry und so. Und dann kommen wir alles Mögliche für Sachen in den Sinn, die wir kennen und lieben. Aber dann denken wir schon, ja, viel mehr will ich eigentlich gar nicht wissen. Ist mir zu kompliziert. Also auch wir müssten uns wirklich mit ihnen auseinandersetzen, um sie zu verstehen und dann am Ende sogar einen gemeinsamen Weg mit Jesus zu gehen. Wenn ich an die hinter uns liegende Corona-Zeit denke, da war ein für uns aufgedrängte Kultur. Die Staaten haben uns gesagt, was wir zu tun hätten. Und was machen wir? Christen? Auch andere? Ein Großteil von uns hat zugelassen, dass wegen diesem Depperten, sagen die Österreicher, die Werner, diesen Depperten Frage, Impfung ja oder nein, reißt der Graben mitten durch Gemeinden und Familien. Ich dachte, gibt's ja nicht. Wegen sowas hätte der Staat uns verboten zu evangelisieren, dann hätten wir irgendwie ein Recht gehabt für uns aufzubäumen und sagen, nein, aber wegen einer Impfung. Also den Test haben wir nicht gut bestanden, finde ich. Und zum anderen, wir leben heute in einer so verrückten Welt. Da sind so viele Spannungen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wann war das jetzt? Am 7. War das der 7. Oktober, wo die Hamas rüber, also Zaun weg und rüber. Ich war so geschockt. Ich musste ein bisschen spazieren gehen und mit Gott reden, weil ich war innerlich so irritiert, dass ich erst wieder mal für mich mit Gott Frieden darüber finden musste, dass er das eh im Griff hat, was immer die da unten machen, dass er das eh im Griff hat. Viele andere Dinge geschehen heute, die bringen so viel durcheinander in unserer Welt, in der wir jetzt sind. Das heißt, wenn ich mit jemandem rede, hier auch im Bischofszell, das kann sein, dass der ganz woanders zu Hause ist, als wenn ich mit dem Nächsten rede. Dass da Welten dazwischen sind. Und das ist unsere Welt, in der wir heute leben. Und da ist es wirklich nicht hilfreich, wenn wir beginnen, Kulturen gegeneinander auszuspielen. Das konnte ich in Wien ja auch nicht machen. Wenn du 50 Nationalitäten in deiner Gemeinde hast, kannst nicht sagen, na, die Iraner, denen traue ich nicht so ganz. Das sind halbe, weiß ich was. Sondern alle sind willkommen. Und alle erleben Jesus, aber alle ein bisschen anders. War sehr schön, sehr schönes Erlebnis. Deshalb die Frage jetzt an uns. Was können wir von Saulus und von Barnabas lernen? Die beiden haben in ihrer Weisheit, in ihrer Liebe zum Evangelium, zu den Menschen, zum Reich Gottes, haben sie das Reich Gottes extrem vorangebracht. Man sagt, Paulus ist der größte Theologe des Neuen Testaments. Barnabas ist so ein weiser Mensch. Sie haben Spaltungen wahrscheinlich zwischen Judenchristen und Heidenchristen verhindert. Das können wir lernen von ihnen, dass wir das Evangelium zuerst sehen und dann den Menschen und die Kultur des Menschen. Was können wir noch lernen? Wir können lernen, dass wir klar zu Jesus stehen. Jesus ist der Retter, wie wir es heute auch gesungen haben. Er ist der Auferstandene. Er war tot und ist auferstanden. Er ist derjenige, der wiederkommen wird. Das sind die harten Fakten, die bleiben, Kultur hin oder her. Das können wir von Paulus lernen. Ich stehe zu Jesus. Ich fange nicht an, liberal-theologisch zu werden und Jesus ein bisschen, ja, Sünde, ja, nicht so schlimm. Nein, klar zu Jesus zu stehen, wie er sagt, er sagte, der Inhalt meines Lebens ist Christus. Das ist der Motor da drin. Noch etwas können wir lernen. Dass wir den Menschen in seiner Kultur annehmen, wie er ist. Wir lesen das im selben Galaterbrief von Paulus, der sagt, so sind wir nicht mehr Juden oder Griechen, Sklaven oder Frauen, Männer, Mann oder Frau. Durch Christus sind wir alle ein neuer Mensch. Was können wir noch lernen? Dass wir in Nebenfragen die Verantwortung für die Sichtweise den Menschen lassen und nicht wir für sie sagen, was richtig und was falsch ist. Und die Impfung, Corona-Impfung, ist für mich eine Nebenfrage. Wenn wir jetzt aus einer Nebenfrage eine Hauptfrage machen, und Gemeinden auseinanderreißen, dann machen wir etwas ganz Dummes. Das können wir von ihm lernen. Der sagte, der eine hält einen Tag höher als den anderen. Jener alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Mit anderen Worten, musst du selber verantworten. Ist dein Thema, nicht meins, nicht unseres. Und wir können leben damit, dass der eine so und der andere so in Nebenfragen denkt. Noch etwas können wir lernen. Bei uns hat mal eine Frau über das Thema gepredigt und das Thema hieß Einander einandern. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt. An was erinnert dieser Spruch, einander, einandern, einandern? Was kommt euch da in den Sinn?
Sich angleichen.
Ja, ja. Aber jetzt biblisch gesehen, einander annehmen, das sind doch viele Bibelstellen, die das sagen. Liebt einander, ordnet euch einander unter, einer achte den anderen höher als sich selbst. Kolosser, ertragt einander. 2. Korinther, grüßt einander, wenn es sein muss, mit dem heiligen Kuss. Das ist wieder eine kulturelle Sache. Tröstet einander. Das ist das Wesen des Evangeliums. Das können wir lernen von Saulus und Barnabas. In turbulenten Zeiten wie unserer heutigen ist so ein Handeln ganz, ganz wichtig, dass wir Wesentliches von weniger Wesentlichem unterscheiden, zur Kernbotschaft des Evangeliums zu 100% stehen und Kultur, Stile, Denkweise als weniger wichtig ansehen. Und so Gemeinde bauen. Und ich schließe mit dem, was Jesus selber gebetet hat. Er hatte in Johannes 17 ein Gebet gesprochen und in diesem Gebet sagte er: Vater, ich bete jetzt nicht für die, die jetzt da sind, sondern für die, die durch sie zum Glauben kommen, dass sie eins seien. So wie du, Vater, mit mir und ich mit dir, so sie mit uns und miteinander. Wenn sie das sind, wird die Welt erkennen, du hast mich auf diese Erde gesandt. Ich bete dieses Gebet mit Jesus mit in den letzten Monaten. Und glaube, das geschieht nur dann, wenn wir auch lernen, weise wie Saulus und Barnabas, das Wesentliche, zum Wesentlichen 100% zu stehen und weniger Wesentliches einfach beiseite zu lassen. Amen. So. Wie machen wir jetzt Schluss? Machen? Oder bist du gerade im Stress?